Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste. Heute wollen wir einen Blick auf das Thema Migration werfen. Dazu habe ich zwei spannende Gäste eingeladen, die mir heute auch hier gegenüber sitzen. Zwei Experten, die aus unterschiedlichen Blickrichtungen viel zu dem Thema sagen können. Fessum und Mustafa, schön, dass ihr da seid.
Schön, hallo, hier zu sein. Hi.
Und Daniel.
Lasst mich euch ein wenig vorstellen. Mustafa Dogan, Betriebsratsvorsitzender von NKT in Nordenham, 53 Jahre alt, Mitglied der Großen Tarifkommission der IG Metall Küste, war Delegierter auf dem Gewerkschaftstag jetzt im Oktober in Frankfurt dabei, Ortsvorstandsmitglied der IG Metall vor Ort, der IG Metall Wesermarsch, Vorsitzender des DGBs. Ich glaube, könnte noch weitermachen, aber soweit alles richtig?
Soweit, alles in Ordnung, das passt.
Passt. Dr. Fessum Germation, Leiter des Ressorts Migration beim Vorstand der IG Metall, 42 Jahre alt, Mitglied des Beirats der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Doktor der Politikwissenschaft, Thema der Dissertation, vergleichende Studie über die Migrationspolitik Deutschlands und des Vereinigten Königreichs im Hinblick auf die Osterweiterung der Europäischen Union im Jahr 2004 und insbesondere über die Entscheidung über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer für die 8 Beitrittsländer. Korrekt alles?
Ja, ich habe es extra kurz gehalten.
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass du sagst, in der Kürze liegt die Würze. Der Impuls zu diesem Podcast kam im Sommer. Die IG Metall hat das zweite Mal eine große Studie über den Migrationshintergrund ihrer Mitglieder durchgeführt. Bisher muss man sagen, als einzige politische Großorganisation. Fessum hat das Ergebnis mit so viel Wissen und Leidenschaft im Vorstand vorgestellt, dass ich dachte, den laden wir mal zu uns ein. Neben Mustafa dazu, weil Mustafa und ich uns auch schon in den letzten 10, 20 Jahren an verschiedenen Stellen immer wieder begegnet haben und schon lange kennen, dass wir das auch nochmal, das Wissenschaftliche, das Allgemeine, die Studie, was, wenn wir von groben drauf gucken und auf der anderen Seite, was heißt es eigentlich konkret, und deswegen bin ich froh, dass ihr beiden hier seid. Aber bevor wir zu den Ergebnissen kommen und darauf sozusagen tiefer eingehen, sagt mal beide, was geht euch denn durch den Kopf, wenn ihr das Wort Migration hört?
Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein kann, auch mit dir zusammen. Vom Bundesvorstand kommt man nicht so oft zusammen, das ist gut. Migration, das, was ich gleich im Kopf verbinde, ist Neuanfang. Migration bedeutet für mich Neuanfang im Umfeld, Neuanfang im Arbeitswelt. Damit verbinde ich das, Neuanfang.
Fessum? Also Sie jetzt Ressortleiter auch Migration.
Ja, genau, Ressortleiter auch Migration. Also erstmal mit unserem Ressort. Und wir haben am Mittwoch, vorgestern hatten wir eine Veranstaltung und dann hatten wir mal in der Vorbereitung der Veranstaltung mal gegoogelt, wenn du Migration bei Google eingibst, was kommt? Und dann kommt halt nicht das, was du beschreibst, all die positiven Sachen, die damit einhergehen, sondern nur negative Sachen. Kriminalisierung, sozusagen Abschiebung, all die Sachen, die wir gerade medial mitbekommen. Und deswegen, ich habe es vor 15 Jahren, und eigentlich ist das sozusagen Migration ein Gewinn, ist eigentlich auch sexy sozusagen, es macht eine Gesellschaft dynamisch, das ist es eigentlich alles und es gab es schon seit jeher, also das Normalste der Welt, wir behandeln es aber nicht als solches und deswegen ist sozusagen so die Ambivalenz, auf der einen Seite ist es das, was du sagst, Mustafa, und auf der anderen Seite tun wir uns als Gesellschaft sehr, sehr schwer und das macht mich sehr nachdenklich zurzeit.
Ja, und wenn man sich auch die Historie dieses Begriffes anguckt von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht vor Ort geboren worden sind, sondern dazugekommen sind, ne? Fremdarbeiter, Gastarbeiter, Ausländer, mit Ausländerhintergrund, jetzt zuletzt sozusagen Menschen mit Migrationshintergrund. Also das ist ja auch schon auch eine Geschichte, die entwickelt worden ist. Und es ist ja auch spannend zu sehen, dass es eben ja immer am Ende des Tages ja doch um Kolleginnen und Kollegen geht. Und die Frage, mit welchem Begriff man da arbeitet, das macht schon nachdenklich, da hast du recht. Wir sollten einmal klären, weil wir reden ja jetzt auch immer von mit Migrationshintergrund, was ist damit eigentlich gemeint? Unsere Studie, Fessum, sag immer, ne, du musst ja aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle, geht immer davon aus und sagt, eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie oder ein Elternteil, mindestens ein Elternteil, die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt oder im Einzelnen, dass alle Menschen ohne deutschen Pass, Spätaussiedler und Eingebürgerte sowie deren Kinder. Das ist also einmal du selber oder eben in deiner Familie jemand sozusagen hergekommen ist.
Genau, und man kann eigentlich sagen, zweite Generation. So, und wir haben uns bewusst an das Statistische Bundesamt gehalten, weil ich meine, was gibt Seriöseres als das Statistische Bundesamt? Auch weil wir eine Vergleichbarkeit haben. Ich komme ja noch später dazu, zu der Vergleichbarkeit. Und natürlich gibt es da Kritik daran. Also Kritik zum Beispiel, dass dritte und vierte Generation da nicht dabei sind. Und auf der anderen Seite Menschen, die aus Österreich kommen, dazu zählen. Und deswegen, es beschreibt Menschen, die migriert sind in der ersten und zweiten Generation. Es beschreibt nicht Menschen, die von Diskriminierung in der vierten Generation und sozusagen, wir kennen das bei Bewerbungen und so weiter. Und das ist die Kritik, da gibt es sozusagen, es wird sich bestimmt verändern. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, Migrationshintergrund, viele sagen, wir müssen einen anderen Begriff, weil der ist so schlecht gemacht worden in den letzten Jahren. Also da bin ich sehr ding, also wird ein neuer Begriff geben und dann wird er wieder schlecht gemacht. Also das, glaube ich, müssen wir uns eher politisch, inhaltlich damit beschäftigen, als jetzt nur über Sprache.
Ja, also die Frage, es geht am Ende des Tages um Menschen und wir müssen um Gesellschaft und die Frage, wie gehen wir miteinander um? Wir hatten in dem letzten Podcast hier eine Kollegin, die Regie geführt hat für einen Film, Elaha. Da geht es darum, dass eine Frau heiraten möchte, aber schon Sex hatte und das in ihrer Community nicht möglich war. Und darüber geht der Film, aber es geht eigentlich viel mehr um die Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper. Und das ist kein Thema nur dieser einer Community, sondern es ist ein generelles Thema. Und da muss man immer aufpassen, dass man diese Stereotype nur in eine Richtung, das ist falsch, das ist einen breiteren Blick darauf. Die Kernbotschaften unserer Mitgliederbefragung, vielleicht gehen wir an denen so ein bisschen auch durch, sind ja vier. Also zumindest haben wir die so für uns gefasst. Und das sagt zum Ersten, gewerkschaftliche oder betriebliche Gremien, das Engagement der Kolleginnen mit Migrationshintergrund, also nochmal, was wir eben schon gesagt haben, erste oder zweite Generation, ist stark. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen machen bei uns mit, Mustafa, du ja auch. Das heißt, für dich war das gar kein Thema zu sagen, ich gehe auch in die IG Metall, du bist ja auch einer der Betriebsratsvorsitzenden, 25% unserer Betriebsratsvorsitzenden haben Migrationshintergrund, du bist da einer davon. Ist dir das eigentlich so bewusst oder sagst du einfach, interessant mal zu wissen?
Nee, das ist schon bewusst, das reflektiert auch die Arbeit, die man, wie du es eben erwähnt hast, auch jahrzehntelang investiert hat. Irgendwo muss sich das ja widerspiegeln. Ja, das stimmt, also wir haben eine Organisation, da sind Migranten auf jeden Fall, so wie ich, willkommen. Die werden gefördert und gefordert, ist so. Das gehört auch dazu. Ein Beispiel nur bei uns in Nordenham. Wir haben 6 oder 7 E&M-Betriebe. Da sind 4 Betriebsratsvorsitzende mit Migrationshintergrund. Und das ist schon ein Zeichen, wo man sagt, okay, unsere Gesellschaft ist schon eine der, wenn nicht der Beste diesbezüglich, wo man selbst sich weiterentwickeln kann, bis hin zum Betriebsratsvorsitzenden.
Ist das in, Geschäftsstelle ist Wesermarsch, für die, ja, die es nicht so genau wissen, das ist Nordenham und ein bisschen südlicher Richtung Bremen. Ist das normal, also ist so, oder ist das ein Bild, wo du sagst, das ist da schon besonders?
Nee, es ist eigentlich, also das Besondere ist sozusagen die Gewerkschaft, die IG Metall. Und ich bin mir sicher, dass bei den anderen Gewerkschaften, bei Verdi und anderen, das auch ähnlich wäre. Aber man muss, du hast es vorhin gesagt, sagen, wir sind die einzige Gewerkschaft und eigentlich auch die einzige nicht staatliche Organisation, die bis jetzt so eine große Umfrage gemacht hat. Wir hatten mit dem Wissenschaftler, der hat das am Mittwoch nochmal beschrieben, der sagt, das ist schon außergewöhnlich. Also sag nicht ich, sagt sozusagen der Blick von außen, dass wir das gemacht haben und dass wir es uns auch getraut haben, weil wir wussten ja nicht, was da rauskommt. Hätte auch was ganz anderes rauskommen können. Mit Blick auf die Betriebe, die kennen wir ja, wissen wir, dass sozusagen das, was Mustafa beschreibt, jetzt nicht eine Ausnahme ist. Und wir haben ein Viertel unserer Mitglieder, haben Migrationshintergrund. Und das ist erstmal über 500.000 Mitglieder. Das ist echt eine Zahl, 500.000 Mitglieder mit Migrationshintergrund. Da gibt es keine andere Organisation. Wenn man die Parteien sich anschaut, ich glaube, die SPD ist die größte mit 400.000. Also wir haben alleine Menschen mit Migrationshintergrund mehr. Und das wirklich außergewöhnlich ist, das war sozusagen Beispiel Mustafa, Betriebsratsvorsitzende, Betriebsräte. Ein Drittel unserer Mitglieder mit Migrationshintergrund sind gewerkschaftlich, Vertrauensleute und so weiter aktiv. Und wir haben im Betriebsrat sozusagen Mitbestimmung, sind das ein Fünftel. Und was wir kennen aus der Forschung, aus der Gesellschaft ist, dass die meisten Menschen vielleicht beim DFB zum Beispiel Mitglied sind, weil sie kicken, aber sie werden nicht Schiedsrichter, sie werden nicht Trainer und Trainerinnen und so weiter. Und das ist in unserer Organisation anders. Sie sind nicht nur einfach dabei, sondern sie mischen richtig mit, Mitbestimmung letztendlich. Sie sagen, wir wollen nicht einfach nur zuschauen, sondern wir wollen da mit rein. Und das ist, bis jetzt gibt es keine Vergleichbarkeit oder eine vergleichbare Organisation, diese Teilhabe, Partizipation so ermöglichen wie bei uns. Und da kann man später nochmal sagen, woran es liegt. Aber das glaube ich einmal als Kenntnis, und das wussten wir vorher schon vom Gefühl her, aber keiner hat uns geglaubt. Und deswegen war es uns wichtig, 2016 das erste Mal das durchzuführen und jetzt auch zu wiederholen, ob sich was verändert hat und so. Und deswegen kann man auch auf dem Bezirk Küste sagen, das sind ähnliche Zahlen. So, und das ist etwas, was sich durchzieht durch die Republik. Aber wie gesagt, nochmal, das ist etwas Gewerkschaftliches, aber es ist nicht etwas Gesellschaftliches.
Ja, es ist so. Wir haben da, glaube ich, große Schritte gemacht, wenn man sich auch die Geschichte der Gewerkschaften zu dem Thema Gastarbeiter, Menschen mit Migrationshintergrund angeschaut, weil am Anfang ja auch das wird in der Studie ja kurz erwähnt, es keine Selbstverständlichkeit war. Also in den 50er, 60ern war da schon auch in unserem Apparat eher ein Zögern, wie gehen wir damit um? Und das Ganze hat, glaube ich, auch erst eine Dimension bekommen, wo man gemerkt hat, nee, wir müssen uns auch weiterentwickeln, wir müssen da auch die Kollegen mitnehmen. Es gab auch Konflikte um diese Frage der, ich sage es mal, wilderen Streiks, aber am Ende des Tages ist es ja so, dass wir auch viel Wert darauf legen, dass die Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund bei uns mitmachen, dabei sind. Und an vielen Stellen ist es so, wie Mustafa es beschreibt. Und an anderen Stellen müssen wir, wie bei anderen auch, sozusagen helfen und mitmachen. Ich selber komme ja aus Köln. Meine Ausbildung war in meinem Ausbildungsjahr. Okay. Ja, in meinem Ausbildungsjahr war ich der einzige Deutsche, wenn man das so, wenn man 8, 2 Portugiesen, der Rest alle Türken, deswegen kann ich auch ein bisschen türkisch und darüber hinaus. Und wie ich hier hochgegangen bin, habe ich gesagt, Leute, wo ist eigentlich euer Problem? Also wenn du aus Köln kommst, aus dem Ruhrgebiet, ich meine, da ist die Kollegen mit Migrationshintergrund viel, viel stärker. Wir hatten einen im Ortsjugendausschuss, der konnte viel besser Kölsch als Türkisch sozusagen. Das war wirklich faszinierend. Und hier oben sozusagen, es ist wirklich so, das siehst du auch von den Gesellschaftsseiten, sind andere Kollegen mit Migrationshintergrund. Also ich habe hier das erste Mal jemanden kennengelernt, der aktiv im Migrationsausschuss ist, der eben nicht aus Südeuropa kommt, sondern aus USA. Ne, unsere Kollegin Bobby in Flensburg, die ganz stark sozusagen auch Migration, also das vergessen viele, für viele haben ja Migration, du sagst es ja, ist so ein Typ, aha, guck mal, das ist irgendwie die Kollegen, die da aus dem Süden kommen. Nein, es ist viel, viel mehr, das vergessen wir auch an der Stelle. Aber wie gesagt, ich glaube, du hast recht, die Gesellschaft ist da noch nicht so weit wie wir und wir mussten auch einen Weg gehen. Du bist ja auch für den Migrationsausschuss der IG Metall mitverantwortlich. Also Ausschuss heißt, die Kollegen können sich vor Ort oder im Bezirk oder auf der zentralen Ebene treffen, austauschen. Haben wir auch für Frauen, haben wir auch für Jugend, aber eben auch für Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund. Was waren deren Rückmeldungen für die Studie?
Also erstmal war es für die totale Wertschätzung, weil sie sichtbar gemacht wurden. Also bei uns im Bundesmigrationsausschuss sind 2/3, würde ich sagen, haben einen deutschen Pass. Also wenn wir fragen würden nach AusländerInnen, Mitglieder, dann würden sie gar nicht reinfallen. Das heißt, diese Grauzone, die es gab lange Zeit, die wurde damit sozusagen auch sichtbar und das war total wichtig für sie. Und auch das, was sie tun in Tarifbewegungen und all das sozusagen in Betrieben, das sozusagen eine Selbstverständlichkeit für uns ist, aber das auch mal mit Zahlen zu untermauern und auch zu sagen, hey Leute, wir schämen uns dafür nicht als Gewerkschaft, sondern der Begriff, wir diskutieren auch darüber, Einwanderungsgewerkschaft. Also genauso wie wir sagen Einwanderungsland, damit hat das Land immer noch Probleme. Wir als Gewerkschaft haben dann eine ganz andere Haltung dazu, also so im Großen und Ganzen so, sondern es ist sozusagen ein Bekenntnis, auch auf dem Gewerkschaftstag, sehr klar, wir stehen zu Migration, wir stehen zu Flucht, wir stehen zu allen Kolleginnen und nicht nur wir stehen dazu, sondern die sind mitten dabei und mischen mit und sind so, wie du es beschreibst, jetzt auch vorgestern in der Veranstaltung hat das die Kollegin von Audi, Neckar-Sulm, gesagt, von den 1000 Auszubildenden bei Audi, haben mindestens 50-60% Migrationshintergrund. In der Jugendausbildungsvertretung sind die meisten haben Migrationshintergrund. Also sie selber als 21-Jährige sagte, das ist für uns Selbstverständlichkeit. Wenn wir dann aber in den Betrieb schauen, was Diskriminierung und so weiter angeht, da ist es keine Selbstverständlichkeit und da fangen die Probleme an.
Welche Probleme fangen da an? 25% unserer Kollegen haben in der Studie gesagt, die mit Migrationshintergrund, wir reden immer von denen jetzt im Moment, haben gesagt, ich habe schon Diskriminierung im Betrieb erlebt. Hast du Beispiele?
Naja, das einmal fängt es an, da kriegen wir es mit, wenn sie Mitglied sind, dass sie nicht reinkommen, also durch Bewerbung, das ist das eine. Da gibt es mittlerweile ja auch Studien dazu, die einfach deutlich machen und schlagen dann zum Beispiel anonyme Bewerbungsverfahren, weil sie sagen, es gibt einfach
Anonymes Bewerbungsverfahren heißt kein Name, kein Bild, sondern erstmal die Fakten und das ist der erste Eindruck und nicht nach dem Motto, oh, die oder der, wie wirkt der auf mich?
Weil total ausselektiert wird und dann hast du sozusagen auch während der Ausbildung, die Kollegin hat das beschrieben, dass sozusagen von den Meistern sozusagen dann auch immer mal wieder, was Entscheidungen angeht, wer geht zu welchem Seminar und so weiter, dass da Unterschiede gemacht werden und dann natürlich auch bei der Frage von Aufstieg. Also sozusagen, also das hören wir von ganz, ganz vielen Betrieben, dass es da auch schon immer wieder auch Probleme gibt und da setzt sich der Betriebsrat und die Jugendausbildungsvertretung dafür ein, dass sozusagen das nicht funktioniert. Und da ist ganz wichtig, dass wir natürlich auch Menschen haben dabei, die auch das nicht nur von der Haltung her richtig finden, sondern auch selber von der eigenen Erfahrung her kennen.
Deswegen ist es gut, dass Sie in den Funktionen Betriebsrat, Vertrauensmann, Frau, Vorsitzender sind. Jetzt unabhängig, also wir reden jetzt nicht nur immer über NKT, ich meine, aber du hast ja einen Blick auch über deine Family und deine Community. Wenn du hörst, 25% haben Diskriminierung erlebt, kannst du da was mit anfangen? Sagst du, das kenne ich auch?
Ja, selbstverständlich. Ich sag mal, die Zahl, die muss man differenziert darstellen. Wenn zum Beispiel in einem Unternehmen der Betriebsratsvorsitzende mit Migrationshintergrund hat, kannst du sicher sein, dass die Diskriminierung unter Minus ist. So, weil da schon Augenfeuer von oben raufkommt. Was anderes ist natürlich, wenn da in der aktiven, auch sei es im Vertrauenskörper-Ebene, nicht da die Migrationshintergründe, die Kollegen nicht in der Zahl sind, die man sich erhofft, da natürlich auch die Diskriminierung auch höher liegt. Dementsprechend, weil ja da keine Hürde ist, ich könnte ja eventuell als Meister, als Vorgesetzter gebremst werden. Das kann ich schon dazu sagen. Und ja, es gibt Betriebe bei uns auch im Umfeld, nicht nur in Wesermann, sondern du hast ja das ja eben erwähnt, auch vom DGB-Seite her, höre ich auch bei uns im Landkreis oder umzu. Selbstverständlich sind da auch die Kolleginnen und Kollegen, die klar und die differenzieren darstellen, dass sie aufgrund der Migrantenposition benachteiligt werden. Auch hinsichtlich, da gebe ich dir vollkommen recht, dass dann auch mit den Aufstiegsmöglichkeiten auch in Waage gehalten wird.
Sehen denn, das ist ja ne, Migrationshintergrund und Minderheiten, die sozusagen jetzt da nicht auch, weil es auch so auffällig ist sozusagen, ne, gibt ja Themen, die du nicht verstecken kannst, deinen Namen, dein Aussehen, dann wirkt das sofort, das heißt, du bist anders als die Mehrheit. Habt ihr denn das Gefühl, dass die Mehrheit sich dieses Problem bewusst ist und das erkennt oder muss man sich stärker sozusagen darauf hinweisen? Also ist es ein Erkenntnisproblem oder ist es vielleicht auch, ja, ist so, egal.
Ich glaube, es ist die Frage, in welcher Region, in welchem Betrieb du da unterwegs bist, also sehr, sehr unterschiedlich und wie stark auch sozusagen der Betriebsrat, die Vertrauensleute das Thema für sich auch sozusagen auch sehr bewusst machen und einfach auch angehen. Und ich glaube, wo wir schon mittlerweile sind, das war vor 5 Jahren nochmal anders, ist, dass Rassismus, Diskriminierung als strukturelles Problem anerkannt wird in der Gesellschaft. So, das ist nicht mehr so, dass man, gibt es überhaupt Rassismus? Die Debatte ist weitestgehend vorbei. Jetzt ist es aber so, dass wir auf dieses strukturelle Problem keine strukturellen Antworten haben in der Regel. Wir haben zum Beispiel, deswegen Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo ich am Montag wieder im Beirat bin, und die auch zu wenig den Blick auf Betrieb haben, haben wir die Beschwerdestelle, die innerbetriebliche Beschwerdestelle, die nach dem Antidiskriminierungsgesetz Pflicht ist. Also so, und eigentlich, wenn sie nicht gibt, dann wird sie sanktioniert, das passiert halt nicht. Aber das ist sozusagen, in kaum einem Betrieb gibt es diese Beschwerdestelle. Und deswegen ist sozusagen, wenn es dann passiert, dann sozusagen wissen die Leute gar nicht, wo sie hingehen sollen. Wir selber als IG Metall haben seit 2 Jahren die Beschwerdestelle und es ist etwas, glaube ich, wichtig, dass man die Dinge auch nutzt. Und deswegen pushen wir das sozusagen politisch, aber auch betrieblich jetzt gerade in den nächsten Jahren, dass wir einfach sagen, ey Leute, wir müssen da auch so eine Stelle haben, die sich dem Thema annimmt. Und das andere strukturell, das, was du gerade gesagt hattest, dass wir Gleichstellungsberichte, die Möglichkeit gibt es nach dem Betriebsverfassungsgesetz, aber und eigentlich muss der Arbeitgeber einmal im Jahr auch berichten über den Stand der Gleichstellung. Das tut er in der Regel nicht und auch der Betriebsrat fordert das in der Regel nicht ein. Also ich glaube, da haben wir Instrumente, die wir viel besser wahrnehmen müssen. Und wenn wir sie wahrnehmen, glaube ich, dann helfen wir vor allem den Menschen, die dann vor allem von Diskriminierung betroffen sind.
Und ich glaube, wenn ich das mal sagen darf, man hilft nicht nur diesen Menschen, sondern man hilft ja auch dem Betrieb und auch der Gesellschaft, weil da sind ja auch ganz viele Potenziale, die nicht gesehen werden. Das ist ja das, wo du, naja, kannst du sagen, was geht mich das an, ne? Ich komme ja mit dem anderen. Aber der Punkt ist doch, wo du sagst, da steckt so viel Energie Und die wird nicht gesehen. Die steckt auch in anderen, gar keine Frage. Aber das komplett sozusagen auszublenden, das ist echt ein Thema sozusagen. Also, wie geht ihr mit sowas um? Antidiskriminierungsstelle, Berichte, gibt es sowas? Oder ist es einfach durch Praxis dann jetzt, wo du sagst?
Also bei uns ist es direkt per Praxis. Wir hatten vor Jahren, ist schon gefühlt 15 Jahre her, einen Kollegen freigestellt aufgrund Diskriminierung. Der hat seinerzeit war der Kollege auch noch an Leiharbeit, nicht mal als Festmitarbeiter. Auch da hat seinerzeit das Unternehmen gesagt, sowas werden wir und können wir nicht dulden. Und dann hat den eigenen festen Mitarbeiter freigestellt.
Eine zweite Kernaussage unserer Studie ist ja, Mitbestimmung und gewerkschaftliches Engagement leisten einen großen Beitrag zur erfolgreichen Teilhabe. Wenn wir das jetzt gerade diskutieren und sagen, oh, können wir auch besser werden im Betrieb. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, im Betrieb kommen ja auch welche zusammen, die sich sonst in der Gesellschaft gar nicht begegnen. So, also von daher ist ja auch die Arbeit im Betrieb, also richtig auch das Arbeiten meine ich, ist nicht nur unsere Arbeit, sondern ja auch eine Chance, dass Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen überhaupt sich begegnen und für das Thema Integration, gesellschaftliches Zusammenleben, gute Integration, ist der Betrieb ja auch ein wesentlicher Faktor. Ist das damit gemeint oder sind andere Sachen damit gemeint?
Das ist im Wesentlichen damit gemeint. Also das ist das eine und dann gibt es noch eine zweite Komponente, aber das ist, glaube ich, also jetzt ist ja auch Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, hat jetzt nochmal zum Jobtober eingeladen gehabt, wo wir als Gewerkschaften auch dabei waren, um nochmal deutlich zu machen, wir müssen uns ja mehr anstrengen, damit Geflüchtete, die jetzt auch teilweise Sprachkurse und so abschließen, damit sie auch gut in Arbeit kommen. Da gibt es viele Probleme beim Übergang, was wir natürlich als Gewerkschaften sagen, es geht nicht nur einfach, dass sie reinkommen, sondern dass sie auch gute Arbeit, dass sie qualifiziert sind, Sprache und so weiter und nicht immer über eine Leiharbeit und prekäre Beschäftigung. Und das ist aus der Erkenntnis heraus, dass dadurch natürlich Berührungspunkte, Menschen lernen sich kennen, Menschen entwickeln einen Selbstwert und all diese Sachen und sind dann sozusagen Teil der Gesellschaft. Das ist der eine und Mitbestimmung meint auch, das ist glaube ich nochmal, das ist die Haupterklärung, warum wir so viele Menschen wie Mustafa haben in Funktion, weil wir seit 1972 nicht nur die Möglichkeit haben, als Menschen ohne deutschen Pass wählen, sondern dass sie sich auch wählen lassen dürfen. Das ist jetzt über 50 Jahre. Und während wir seit Jahrzehnten auch als IG Metall für das kommunale Wahlrecht uns einsetzen. Das heißt, Menschen, die, mein Beispiel ist Daniela Cavallo von VW zum Beispiel, die jetzt, glaube ich, vor kurzem einen deutschen Pass gehabt hat, aber ich meine, es ist eigentlich unglaublich, dass sie das alles machen kann im Betrieb und in der Gewerkschaft, was Partizipation angeht, aber gleichzeitig nicht mal an der Kommunalwahl teilnehmen kann. Und das ist so unsere Erkenntnis, gibt den Menschen Rechte, Wahlrechte und sie können sich beteiligen sich auch nicht von selber, da muss man schon was dafür tun, aber diese Rechtsfrage ist einfach sehr, sehr wichtig und deswegen sagen wir, Mitbestimmung ist so ein wesentlicher Teil, deswegen sagen wir, lass uns weniger über Integration reden, sondern eher über Mitbestimmung, weil das ist das Entscheidende.
Das kann ich unterstützen, auf jeden Fall. Auch ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, genau eines der essentiellen Werte, die ich ja gehabt habe, zu entscheiden, ja, ich nehme die deutsche Staatsangehörigkeit an und gebe meine türkische ab. Also ich habe nur eine, weil ich unbedingt in dem Land, wo ich lebe, mitentscheiden wollte.
Ja, du bist ja Teil der Gesellschaft.
Eben, doch.
Und gerade vor Ort, aber auch auf Landes- und auf Bundesebene, man will ja sagen, ich mische mich hier mit ein, weil ich bin Teil der Gesellschaft und ich will auch politisch mitentscheiden.
Daniel, ganz kurz eben dazu vor mittlerweile, glaube ich, 25 Jahren oder sowas war das, ist es schon her, dass ich meine erste Rede beim 1. Mai bei uns abgehalten habe. Da ging das um den Kollegen Ali, habe ich genannt. Und da gibt es auch genau das, was du gesagt hast. Der Kollege Ali, erste Generation, ist mittlerweile, was weiß ich, so und so alt. Der darf auch in der kommunalen Ebene nicht mitwählen, mitentscheiden, aber ein 16-Jähriger oder 17-Jähriger darf dann über die Zukunft von Ali mitentscheiden. So.
Genau.
Auch damals hatten wir schon das thematisiert.
Und deswegen, das ist und bleibt ein Thema.
Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt, es ist ja gerade die erste Lesung Bundestag Staatsangehörigkeitsgesetz, Mehrstaatlichkeit. Wir fordern das schon seit langem. Wir haben uns auch sozusagen bei den Bundestagswahlen gefordert. Und wenn überhaupt noch, ich mal gucken, was jetzt alles noch durch diesen Bundestag geht und durch diese Bundesregierung, aber da migrationspolitisch setzen wir uns dafür ein, dass das Staatsangehörigkeitsrecht, dass sozusagen, dass du deinen Pass nicht abgeben musst, sondern dass, ich meine, 70% der Menschen haben eh einen Doppelpass. Also es ist sozusagen eh Unfug in der Praxis, aber es geht um bestimmte Länder und da sagen wir, das muss jetzt kommen, dass sozusagen Menschen auch zwei Pässe haben, weil das ist kein Widerspruch, das muss kein Entweder-Oder sein. Ne? Und das ist großer Schmerz, gerade von den Menschen der ersten Generation, weil sie sagen, wir sind seit Jahrzehnten hier, zahlen Steuern, arbeiten hier, aber dürfen nicht, wie du sagst, mitentscheiden.
Ja, und gerade auch mit diesem ganzen Thema Flüchtlingssituation, ich meine, wir müssen weiter davon ausgehen, die Welt bleibt sozusagen eher hitzig und es wird mehr Menschen sich auf den Weg machen, sozusagen, ich kann hier vor Ort nicht mehr für mein Leben sozusagen alleine sorgen, ich muss flüchten vor Gewalt, Terror, Hunger und diese ganze Debatte, dass da Leute wegen Zahnarzttermin mal sozusagen sich auf den Weg machen, das ist ja sozusagen absurd. Also jeder, der mal sich mit jemandem unterhalten hat, der seine Region verlassen muss und jetzt geht es ja nicht darum, dass ich sage, im ICE kann ich auch noch mal in 6 Stunden nach Hause sein, sondern ich bin sozusagen tausende von Kilometern von meiner Heimat weg. Das ist eine Situation, das macht man nicht nur mal eben so, sondern die Menschen müssen flüchten und da ist das Thema Integration und Arbeit, ist da ein Motor. Und ich finde es immer noch heute, also ich kenne jemanden, die hat sozusagen Diplome in Russland gehabt, die putzt sozusagen. Jemand, der 12 Jahre in Syrien in der Autowerkstatt, ich glaube, die hat mal einen höheren Aufwand als bei uns, wo ja viel nur noch ausgetauscht wird, da musst du ja irgendwie alles gucken, dass du es wieder hinkriegst. Ne, der kann hier nicht in der Kfz-Werkstatt arbeiten, weil er ja keinen richtigen Abschluss oder so. Also das sind so Sachen, die gehen nicht in den Kopf. Und auf der anderen Seite haben wir das Bild, dass die Mensch oder haben manche ein Bild, dann immer, ach, guck mal, die kriegen ja nur Leistung, dürfen, leisten ja gar nichts dafür. Die würden gerne was leisten, dürfen es aber nicht. Also da wäre so viel möglich über das Thema Arbeit für beide Seiten und für die Gesellschaft und es ist verpasste Chance. Also die Satzung der IG Metall und das Betriebsverfassungsgesetz sind dabei unverzichtbare Stützen, also für die Frage Mitbestimmung, gewerkschaftliches Engagement, aber auch für die Frage, dass Engagement in der IG Metall eben stark auch mit Kolleginnen und Kollegen da besetzt ist. Was ich schon einmal gesagt, viele haben das ja gar nicht im Kopf, bis 72 durfte man nicht selber kandidieren, das ist geändert worden. Die Satzung der IG Metall, was ist da das Besondere? Warum habt ihr das herausgestellt?
Na, weil ich glaube, es geht ja gerade in der jetzigen Zeit nochmal um die Frage der Werte und auch auf welchem Fundament wir einfach auch demokratisch stehen. Und das ist im Betrieb das Betriebsverfassungsgesetz und das ist in der IG Metall unsere Satzung. Und wenn man, jetzt ist nicht so, dass jedes Mitglied sich jeden Tag diese Satzung und das Betriebsverfassungsgesetz anschaut. Aber manchmal wäre es ganz gut. Aber ich glaube, das ist sozusagen relativ klar. Und wenn es manchmal zur Schmerzgrenze wird, also wenn zum Beispiel zum Ausschluss aus der IG Metall oder sozusagen aus dem Betrieb, dann muss man mal schauen, was hat das zu tun? Und es hat was einfach auch mit dem ersten Paragraphen im Grundgesetz zu tun, die Würde des Menschen unantastbar. So, und das kann man dann runterdeklinieren, wo das dann beschrieben ist. Aber das ist, glaube ich, von der Haltung her, das ist, und das, ich bin vor 10 Jahren in die IG Metall gekommen, war davor beim DGB. Und das macht einen Unterschied. Wenn du in Bildungszentren gehst, wenn du in Betriebe reingehst, wenn du in der Geschäftsstelle bist, dann ist das oft ein anderes Feeling. Das sieht man an den Bildern, wie jetzt auch zum Beispiel hier. Das sieht man aber auch an den Tarifbewegungen, sieht man an all diesem, was passiert, dass das einfach Kollegen und Kollegen, wie du es in Köln beschrieben hast, das ist einfach eine Normalität. Und das ist bei all den Problemen, die wollen wir jetzt auch nicht verheimlichen, die es dann auch natürlich hier und da gibt. Aber das ist das Fundament, auf dem wir stehen und das müssen wir uns bewusst sein. Und ich glaube, in den nächsten Jahren nochmal viel bewusster müssen wir auch nochmal über die Werteebene sprechen, weil das, glaube ich, nicht immer allen klar ist, dass zum Beispiel die Vielfalt in der IG Metall und in den Betrieben kein Risiko ist, sondern Erfolgsfaktor ist.
Jetzt hast du ja gesagt, es gibt auch ein paar Themen, die wir auch noch für uns lösen müssen. Die Kollegen mit Migrationshintergrund gucken ja schon ein bisschen kritischer auf die IG Metall, was sie leistet, wie sie sozusagen auch bekannt ist zum Teil. Sagen, können das gar nicht richtig einschätzen, mehr als die ohne Migrationshintergrund ist. Was ist da die Kritik an uns sozusagen?
Na, ich glaube, zum einen ist es ganz banal, Sprachfragen, aber auch kulturell. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade, und deswegen Einwanderungsgewerkschaft 2.0, mit Menschen und gerade auch in eurem Bezirk, du weißt das besser als ich, die aus Polen zum Beispiel kommen, die sozusagen nochmal die werden nicht hierbleiben, sondern pendeln, Wochenpendler, Tagespendler und so weiter. Und da gibt es einfach haben die eine schlechte Erfahrung gemacht mit Gewerkschaften in Polen. Das ist eine. Das zweite ist, sie verstehen es nicht, so auch sprachlich nicht. Und deswegen gehen wir da auch neue Wege und machen zum Beispiel unser Material einfach übersetzen auf Polnisch. Wir machen Videos und vor allem, das ist wichtig, wir gehen mit den Leuten in Seminaren. Und das ist nämlich das Zweite. Neben der Frage von Mitbestimmung ist Bildung einfach ein wichtiger Faktor. Wir machen jetzt mehrere Seminare schon, teilweise in Stettin oder in Tschechien, wo wir auf Polnisch mit polnischen Kolleginnen von uns die nochmal einbringen. Erst dann verstehen die, was eigentlich mit Gewerkschaft gemeint ist. Und verstehen
mit unserer Gewerkschaft
gemeint ist. Genau. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Und dann macht's Klick. Weil es geht ja nicht nur darum, die Leute zum Mitglieder zu machen, sondern auch zu halten, auch politisch zu verstehen, um was geht es hier eigentlich bei dem Kampf, auch den wir sozusagen immer wieder in den Betrieben haben. Und das ist, glaube ich, müssen wir uns sehr verändern. Wir könnten auch sagen, wir machen alles nur in Deutsch und wir machen so, wie wir es schon immer gemacht haben. Aber das haben wir auch in der Vergangenheit nicht gemacht. Wir hatten, mein Ressort war früher eine Abteilung in den 60er Jahren, früh reagiert. Und es gab für die 6 Gastarbeiterstaaten gab es jeweils eine Ansprechperson. Die Metallzeitung wurde übersetzt. Es war sozusagen ganz klar, das muss man heute gar nicht mehr so machen, aber es war klar, dass wir uns verändern müssen und dass wir sozusagen auch auf die Leute zugehen können. Weil natürlich können wir sagen, wir sind die beste und coolste und wichtigste Organisation und das, wenn die das nicht verstehen, ist deren Problem. Aber Gewerkschaftsarbeit ist aus meiner Sicht etwas, was man immer auch den Transfer, die Übersetzung sagen, hier, was hat das und auch vor allem erlebbar zu machen. Und dafür brauchst du dann Tarifbewegungen. Nur vielleicht ein Beispiel. Wir hatten einen Betrieb, da waren 40% polnische Beschäftigte und wir haben es geschafft, indem wir sie organisiert haben, dass sie tariffähig waren. Die waren sozusagen über 50% Mitgliedschaft und haben dann einen Tarifvertrag bekommen. Und das war nur möglich, dass deutsche und polnische Kollegen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, was auch manchmal passiert. Und deswegen ist sozusagen das auch in den Betrieben eine Erfolgsfrage, wenn wir sie gewinnen und für die Sache gewinnen, dann haben wir sozusagen auch, ist es letztendlich für die Gewerkschaft das Beste, was es gibt.
Merkst du einen Unterschied, Mustafa, wie Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund auf die IG Metall und ihr Arbeiten gucken als Kollegen ohne Migrationshintergrund?
Oh, doch, schon. Der Unterschied liegt darin, die Kollegen mit Migrationshintergrund fordern auch. Die fordern die IG Metall. Also ich muss mehr intensiv mit den mich unter bestimmten Themen unterhalten als mit deutschen Kollegen.
Sind kritisch, also ja. Was macht ihr da? Oder ihr genau. Müsst was machen.
Genau.
Oder?
Wo bin ich? Was? Wo bin ich bei euch? Also die Frage werde ich kriege ich immer wieder zu, nicht nur im Betrieb, sondern auch im Umfeld. Wo bin ich bei euch? Warum?
Ja, also ich glaube auch, dass wir da noch weitere Schritte machen müssen. Es ist natürlich immer eine Frage, was ist jetzt der richtige Weg? Es gibt nicht den goldenen. Also wenn den hätte, könnten wir deine Doktorarbeit noch verlängern und sagen, so ist es dann, so sagen wir, dann würdest du nicht hier sitzen, dann hätten wir ganz andere Ergebnisse auf dem Gewerkschaftstag gehabt, weil wenn du die Frage gelöst hast, dann können alle zur Seite drehen und sagen, der Fesum macht's jetzt. Aber die Frage am Ende des Tages ist ja tatsächlich auch, wie lösen wir dieses Nebeneinander auf? Weil das ist ja auch Teil der Wahrheit. Also gerade wenn wir über Werkvertragskolleginnen und Kollegen reden, über Leiharbeit, in Gießerei. Also wir haben ja manchmal auch, ne, wir machen die Jobs, ihr macht die. Und da muss man ehrlicherweise sagen, es sind ja ganz oft auch die schlechteren Jobs, haben nicht die Kollegen ohne Migrationshintergrund. Das kommt ganz oft, dass das eben auch Kollegen mit Migration, also kenne ich an Gießereien, kann auch Geschichten von vor 25 Jahren erzählen. Da war das auch so, dass in der Gießerei, die Putzerei haben Kollegen aus Osteuropa gemacht. So, ne? Und das ist eine Arbeit, die würde ich zumindest keine Schicht sozusagen durchhalten. Und man hat auch nichts miteinander zu tun gehabt. Und das macht mir echt Sorge, wie man da auch in solchen Momenten mehr miteinander machen kann, wie man das mehr miteinander verbindet. Und auf der anderen Seite sehe ich das ja auch, natürlich, wenn ich neu in einem Land bin, dann halte ich mich ja erst an dem fest, was ich gut kenne. Ich möchte da hingehen, wo ich Familie habe, wo ich die Sprache sozusagen gut kann und so. Freunde von mir haben in Toulouse gewohnt. Ja, die haben auch im deutschen Viertel in Toulouse gewohnt und der Mann hat gesagt, du, ich muss kein Französisch lernen, ich komme mir auch so klar. Und wir gehen in x Jahren, gehen wir wieder zurück. Also das ist so, wie wir das sozusagen aufbrechen können.
Und es ist, glaube ich, etwas, was Migrations, so kurz mal als jemand, der sich viel mit dem Thema Migration beschäftigt hat, zum Beispiel, wenn man die AuswanderInnen in den USA, dann war das auch. Also man hat Deutsche, Chinesisch, China, also ne, das kennen wir alles. Und das ist so die Normalität. Du machst erstmal so einen Zwischenschritt und dann in der nächsten Generation beschweren sich schon sozusagen die erste Generation, warum die ja nicht mal ihre ursprüngliche Sprache sprechen oder warum die sozusagen, also das ist ja die Realität. Und dann, wenn CSU dann immer fordern, in den Wohnzimmern darf kein Türkisch oder sonst irgendwas, also so, ne, das ist einfach weltfremd. Und es ist sozusagen wenn man das Beispiel, was du beschrieben hast, wenn man ins Ausland geht, wenn man die Erfahrung gemacht hat, nicht nur als Tourist, dann weiß man, wie wichtig das auch die Frage der Identität und so weiter ist. Aber der Punkt mit der prekären Beschäftigung, ich meine, wir haben 18% der Mitglieder mit Migrationshintergrund arbeiten unter ihren Qualifikationen, 11% arbeiten in Leiharbeit und Werkverträge und 15% haben befristete Arbeitsverträge. Also bei den Mitgliedern ohne Migrationshintergrund haben wir das auch, aber nicht so in diesem Ausmaß. Und deswegen ist immer, wenn wir letztendlich uns einsetzen gegen Leiharbeit, wenn wir uns gegen prekäre Beschäftigung, ist es sozusagen das Beste, was wir machen können, auch bei der Frage von Transformation übrigens, wo dann viele Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind, auch letztendlich Migrationspolitik. Und das ist dann letztendlich nochmal doppelt und dreifach für unsere Mitglieder mit Migrationshintergrund. Deswegen ist für mich Gewerkschaftsarbeit eigentlich, wenn wir erfolgreich sind, der beste Erfolg gerade für unsere betrieblichen Kollegen mit Migrationshintergrund.
Ein solidarisches und konstruktives Miteinander, unabhängig von Herkunft, Religion oder Pass, ist möglich. Das ist die vierte Kernbotschaft. Jetzt haben wir ja gerade ein paar positive Sachen beschrieben. Wir haben gesehen, Kollegen mit Migrationshintergrund setzen sich für eine gute Gesellschaft ein, weil sie Betriebsratsvorsitzende werden, weil sie Gremienarbeit übernehmen. Es gibt auch kritische Sachen, die wir diskutieren. Aber was können wir machen, damit es nach vorne raus? Weil es steht ja möglich. Heißt ja nicht, wir sind fertig, sondern wir müssen was tun.
Ja, auf jeden Fall auf die Leute zugehen in den Betrieb. Also ich kann nur betrieblich darstellen, weil ich ja vom DGB-Seite her auch nur mit den Kolleginnen und Kollegen zu tun habe, die im Betrieb sind. Man muss auf die zugehen, man muss die Angst nehmen, Angst in dem Sinne. An den Herkunftsländern der Kolleginnen und Kollegen sind nicht unbedingt die Gewerkschaften gut gesehen. Und in den Gesprächen, die man führt, man denen erklärt, wenn du bei uns Mitglied bist, kriegt dein Arbeitgeber davon nichts mit. Alleine dieser eine Satz, kommst du schon meines Erachtens mit 30% so an den...
Näher ran.
Also die Blockade, die erste Blockade bricht damit schon in dem Gespräch. Und wenn man immer weiter mit denen in Diskussion reinkommt und das Gefühl denen auch gleich von vornherein mitgibt, vom Tag 1 an, dass der dazugehört, dann sehe ich da auch zukünftig ja, positive Zeichen dazu.
Ja, ich meine, genau, dieses ist möglich. Und gerade in diesen Zeiten ist gefährdet, ganz, ganz doll gefährdet gesellschaftlich. Und die Erfahrung, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, ist, dass die Leute sagen, sie machen sich große Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir hatten es mit Corona, wir hatten es mit der Ukraine, wir haben es jetzt mit dem Nahost und dann haben wir die gebrannten wirtschaftlichen, ökonomischen Probleme und so weiter, Herausforderungen. Da fühlen die Leute sich sehr, sehr unsicher und auch diese Frage von Kontrollverlust und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir als Gewerkschaften nochmal sehr, sehr klar und deutlich machen, dass wir sozusagen an ihrer Seite stehen und dass wir durch diese rauen Zeiten mit ihnen gehen und versuchen das Beste. Wir haben jetzt hier mit Brückenstrompreis und so weiter auch diese Transformation, wie soll sie eigentlich gelingen, wenn kein Geld da ist. Dass die und dass sozusagen die, gerade die an der untersten Stufe sind, dass die da nicht sozusagen die Ersten sind, die davon betroffen sind. Ich glaube, wenn wir das Gefühl erstmal verbreiten können. Und das Zweite ist auch, vielleicht eines der Erfolgsfaktoren auch war Heimat. Viele der ersten Generationen haben gesagt, nicht Deutschland war meine erste Heimat, sondern die IG Metall. Und das Gefühl versuchen wir jetzt auch bei den neuen Einwanderern zu vermitteln. Sagen, wir stehen an unserer Seite, an eurer Seite, politisch, aber auch vom Gefühl her. Wir geben sozusagen das Gefühl, ihr seid Teil dessen und wir machen jetzt zusammen und wir bei Tarifbewegungen und so weiter erzielen wir Erfolge. Mindestens mal im Kleinen, ohne das ganz Große immer wieder zu bewegen zu wollen. Und das Letzte ist, glaube ich, dass wir dieses, wenn wir dieses Solidaritätsgefühl wirklich gut hinbekommen, dass wir trotzdem an ein paar Stellen nochmal schauen müssen, wie gehen wir eigentlich mit Fragen um, wenn es wirklich knirscht. Also wenn wirklich Menschen über diese rote Linie drüber hinweggehen. So, und du hast, wie gesagt, ein Beispiel gesagt. Also, da müssen wir sehr, sehr klar und deutlich sein. Und am Ende des Tages wirklich die Leute versuchen, über die nächsten 5 oder 10 Jahren in die Rente oder sozusagen in die in gute Arbeit zu bekommen. Wenn wir das hinbekommen und dann auf dem Gewerkschaftstag, das ist der letzte Punkt, das haben wir, glaube ich, richtig gut geschafft, eine ganz klare Botschaft zu senden, für was wir stehen und gegen was wir stehen. Und das brauchen unsere Leute. Also was für den Kopf, fürs Herz, fürs Portemonnaie, ich glaube, wenn wir das alles irgendwie hinbekommen, dann ist es keine Garantie dafür, dass das sozusagen, weil wir sind ja nicht die einzigen Player hier in der Gesellschaft, aber dass wir am Ende doch vielleicht ist möglich, es gut schaffen können.
Ich bin optimistisch, weil ich habe hier zwei Kollegen gesehen, die für das Thema brennen, aber ich kenne auch andere und es ist, glaube ich, richtig. Wir müssen die Haltung zeigen und egal, wo du herkommst, welche sexuelle Orientierung du hast, ob du das Männlein oder Weiblein bist oder ein anderes neues Geschlecht, am Ende des Tages geht es um Menschen und es geht um eine Gesellschaft, wo viele Werte da sind, wo die viel auch wert sind, diese Menschen, und dafür sich einzusetzen und klare Kante auch zu zeigen. Und das wollen wir nicht nur bei der Frage Migration, sondern auch an anderer Stelle. Und das sollten wir immer wieder sozusagen auch. Und es gibt ja dieses Süße, ne, wo die Kinder gefragt werden, da sind bei euch viele Ausländer im Kindergarten und die dann sich mit strahlenden Augen sagen, nee, nur Kinder. Und das sich nochmal vor Augen zu nehmen, wir reden über Menschen. So, und da nochmal einen Schritt zurückzugehen, sich mal innezuhalten oder auch mal auf andere zuzugehen. Du hast es gesagt, da ist so viel zu erkunden und auch zu entdecken. Gab mal vor ein paar Jahren, so lange ist es gar nicht her, hatte ich ja jetzt viel Gastarbeiter, 60 Jahre und so weiter. Ne, wir hatten ja auch die Bezirkskonferenz, ne, da hatten wir ja auch kurz das nochmal auch aufgenommen. Und dann ging es alleine um die Frage der Italiener, wie sich das Bild der Italiener sozusagen gewandelt hat. So, ne? Heute ist es sozusagen, jetzt geht man zum Italiener fein essen. Das war früher sozusagen unvorstellbar, wie die Kollegen dann die ersten Restaurants aufgenommen haben, die Straßenseite gewechselt. Oh, ne? Also zu merken, Leute, da ist so viel drin, wenn man mal ein bisschen den Menschen sieht und hinter die Themen guckt. Gehen auf Weihnachten zu, man darf sich was wünschen und ich würde mit den Wünschen ein wenig aus dem Podcast auch aussteigen. Wer sich weiter informieren will, kann man in der Geschäftsstelle, kann man auch, wir schreiben das auch hier in unsere Themen rein, könnt da sozusagen euch die Unterlagen runtersuchen, aber wenn ihr euch was wünschen dürftet für das Thema Migration, Menschen mit Migrationshintergrund, was wäre euer größter Wunsch?
Also erstmal glaube ich, das ist Standard, dass sich jeder wünscht, Frieden. Erstmal der Weltfrieden an sich, ohne Krieg, ohne Leid. Frieden aber auch in der Bevölkerung. Wir haben das eben mal angesprochen. Ja, die Kollegen sind bei uns in der IG Metall angekommen, aber nicht in der Gesellschaft. Und da wünsche ich mir mehr, auch von der Politikseite her, mehr Anstrengung dazu, anstatt es auseinanderzudriften zu lassen, sondern Wege zu finden, die es auch natürlich gibt, zu nutzen, um halt die Barriere, die da ist, zu brechen.
Fessum, was wäre dein Wunsch?
Also ich glaube, wir brauchen viel mehr Begegnung. So. Und das ist eigentlich was wir tagtäglich machen in der Gewerkschaft, aber auch darüber hinaus, glaube ich, in der Gesellschaft. Weil es gibt sozusagen, es gab letztens die Studie, dass AfD-WählerInnen, genauso wie Grünen-WählerInnen, eigentlich nur in ihren Vierteln sind und so und keine Begegnung haben. Und jetzt will ich nicht immer das AfD und Grün, aber ich glaube, wir müssen mehr über unsere Komfortzone raus. Wir müssen mehr sozusagen sagen, ich meine, das machen wir jeden Tag mit dem Arbeitgeber und so weiter, auch wenn wir da keinen Bock drauf haben, aber das ist sozusagen wichtig, damit wir am Ende zu sozialen Frieden kommen. Und es ist durch das Internet und so Social Media natürlich sehr schwierig geworden und auch bequem, dass man einfach nur immer bei sich ist und mit seinesgleichen. Und ich glaube, da müssen wir alle nochmal sagen, hier, wir gehen auf die Person nochmal zu, wir machen das nochmal, den Schritt, damit es am Ende reicht. Und was mir noch auch, glaube ich, was ich mir wünschen würde, ist noch ein bisschen mehr Nachdenklichkeit. Also wie du sagst, es gibt nicht diesen goldenen Weg. Und ich glaube, es sollte auch keiner so tun, als ob er oder sie alles wissen würde. Auch nicht wir als Organisation, sondern wir gehen mit einer nachdenklichen Reflexion und wir haben aber auch eine klare Haltung und so weiter. Das ist ja kein Widerspruch. Und ich glaube, wenn wir die zwei Sachen haben, dann wäre schon viel gewonnen.
Ja, also mein Wunsch wäre, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, weil ich habe dem nichts hinzuzufügen, sondern einfach nur Danke zu sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da mal das Scheinwerferlicht draufzulegen und vielleicht haben wir damit ein paar Impulse gesetzt. Du siehst, dein Vortrag im Sommer hat diesen Impuls zumindest bei mir gesetzt, da nochmal genauer hinzugucken und Mustafa weiß, dass wir an verschiedenen Stellen immer gucken, wie kriegen wir es zusammen hin. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Wir kriegen es nur zusammen hin. Und in dem Sinne, vielen Dank. Das war der Küstentalk, der Podcast der IG Metall Küste. Und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss und bleibt gesund und munter. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Ja, ciao.